andere Liga. Der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der Fabian Feber-Ruch. Hallo Febu, hast du dich erholt von deinem Horrorwochenende?
Guten Morgen Sven. Ja, es war ein ziemlich bescheidenes Wochenende, wenn es um Sport geht. Ich habe mich natürlich noch nicht erholt, aber eigentlich hatte ich eine traumhafte Woche. Ich bin in einem schönen Ort ein bisschen golfen und bin dann direkt auf ein Champions League-Finale auf München. Und ja, ab Samstagabend 9 Uhr ist es eigentlich richtig scheiße gelaufen. Sorry, habe ich es sagen.
Ja, also es haben die Fans oder unsere Hörer und Hörerinnen haben mir auch geschrieben, wir können doch eine Schweigeminute machen für dich und dein Inter. Das Inter hat nicht mal Conference League gewonnen, ich zitiere da.
Nein. Ich glaube, die hätten nicht mal gegen Bio gewonnen.
Ja, wir kommen gerade dazu. Was hast du noch für Feedback bekommen? Natürlich, ich bin ja neben dir geguckt während dem Spiel und dein WhatsApp hat ja immer wieder viele Nachrichten sind reingegangen, reingetrudelt. Was hast du für Feedback bekommen allgemein?
Ja, ganz viel Liebe und Mitgefühl einerseits, weil die Leute, die mich kennen oder meine Nummer haben, wissen natürlich, wie mein Herz schlägt. Einerseits das, andererseits faszinierend immer wieder, eine grosse Runde. Die Rivalität unter den italienischen Top-Teams, unter den Fans, Juve, Milan, da sind unfassbar viele Reaktionen gekommen. Lustige Memes, am Schluss haben wir einen Null-Titel gewonnen nach dieser Saison. Wir werden es sicher ausführlich besprechen. Schadenfreude ist die schönste Freude, finde ich nicht, aber ja, okay, fair enough, habe ich richtig unterdrücken müssen. Die Juventini und die Milanista, die kleinen Clubs da, die miserable Saison gespielt haben, haben triumphiert am Samstagabend, so ein bisschen so. Aber ehrlich gesagt, ich habe das schon am Samstag gesagt, vor 2 Jahren in Istanbul bin ich viel trauriger gewesen, weil da ist Inter näher dran gewesen. Samstag schlichtweg chancenlos, wir analysieren es und ja, bitterer Abend gewesen.
Ja, und dann machen wir kurz Transportal, bevor wir wirklich zum Finale kommen. Ich muss es auch noch ansprechen. Wir sind ja in der Nacht dann nach Hause gefahren, du und ich, um da Transparenz zu geben. Und du warst nebenan nichts am Schauen. Febu, was ist mit den Knicks passiert?
Ja, es ist wirklich alles innerhalb von wenigen Stunden. Die Knicks sind ausgeschieden, Saisonende, Game 6 verloren gegen die Indiana Pacers. Ich bin eher mehr aus Seelentröster gefragt vom Sohn, der ja auch Inter und Knicks Fan ist, komischerweise. Ja. Es ist Sport, und das ist lustig eigentlich, oder? Man muss ja Erfahrungen sammeln im Leben, wenn man aufwächst und mit Niederlagen können umgehen. Das klingt immer so philosophisch, aber es ist schlussendlich so. Ich habe natürlich wahnsinnig viele schlimme Zeiten erlebt jetzt mit Inter und drum. Ja, ich meine, schlussendlich 2 Mal im Champions League-Finale in 2 Jahren. Eigentlich super. Und der Sohn, der erst 9 ist, hat natürlich ein bisschen mehr gelitten. Und drum, ja. Es geht weiter. There's always next season. Die Sonne geht immer wieder auf. Ich sage immer, habe ich schon ein paar Mal gesagt, das 1-7 von den Brasilianern gegen Deutschland war wirklich heftig für mich. Wirklich. Dann vielleicht lächerlich für Leute, die nicht so into the sport sind, aber auch dann, es ist weitergegangen und es wird auch jetzt weitergehen.
Schön. Und dann, jetzt kommt noch ein negativer Punkt, jetzt kommt ein Motto auf höherem Niveau von meiner Seite. Immerhin, du bist am Schluss noch früher nach Hause gekommen als erwartet vom Champions League Final, weil dich jemand heimgefahren hat. Der jemand war Sven Forster gewesen. Wo das Hotel gebucht hat in München, aber das Hotel hat die Reservierung nicht bekommen über eine Travel-Seite. Und am Schluss hat es kein Zimmer gehabt. Und dann habe ich mich entschieden, grossherzig wie ich bin, komme ich fahre durch den Heim, bevor ich weiter schaue. Bitte noch ein Applaus für mich. Dankeschön.
Ich gehe schwer davon aus, dass es und der Long Run auch für dich besser ist. Weil stell dir vor, du wärst dann irgendwie um 3 Uhr morgens in das Hotel gekommen, dann hättest du morgen aufstehen, müde, am Sonntag zurückfahren, so hast du die beste Unterhaltung gehabt, hast noch mehr gesehen, leiden mit den Knicks. Merci vielmals, ich bin dann übrigens, vielleicht noch witzig, ich bin dann in Zürich auf den ersten Zug, 5.19 glaube ich, auf Bern. Und in diesem Zug hat es logischerweise nur Ausgänger gehabt, die in dementsprechendem Zustand waren. Das hatte ich noch gebraucht. Aber ja, alles gut. Schönen Sonntag gehabt, ein bisschen nachgeschlafen. Ja.
Ja, so, und jetzt die Finalanalyse von unserer Seite. Es war eine absolute Gala gewesen. Ich glaube, man hat schon viele Noten gelesen. Von PSG, Inter ist nicht ansatzweise in der Lage gewesen, etwas dagegen zu halten. Und ein absoluter Statement-Sieg, vor allem vom Matchplan her, den man gehabt hat. Es war ganz klar von Anfang an gewesen, Pressing. Das hat angefangen mit dem Abspiel. Also mit der ersten Aktion vom Spiel, wo es ist, glaube ich, der Vitinha gewesen, wo der Ball einfach in Richtung Eckfahne raushaut, auf die Interseite, ohne Ansatzweise. Wir hätten ja früher noch Pass nach vorne spielen, Pass nach hinten spielen, was auch immer, sondern einfach nur direkt, na, weg damit. und dann ist man Führer gestanden und angegriffen. Und Inter ist mit dem sowas von gar nicht klar gekommen. Die sind komplett überrascht gewesen und haben das auch nie können abblicken. Also sie haben keine Lösung gegen das Pressing gefunden, wo PSG erstaunlicherweise auch nach dem 3-0, nach dem 4-0 einfach weitergemacht hat. Sie haben ja beim 3-0 haben wir gesagt, ja, jetzt ist es langsam gut, jetzt hört es dann auf, jetzt ziehen sich dann zurück und so. Nein, die sind einfach weiter vorne drauf gegangen und es sind noch zwei weitere Goal gefallen. Es ist ein Sahnetag und ein absoluter Albtraumtag für das andere Team.
Ja, das ist wirklich, wenn ich es dort angeschaut habe nach dem Anspiel, wo sie den Ball rausgeklebt haben, weg damit und sofort pressen, was ist denn das? Aber ja, es war ein Matchplan gewesen, hat zum Matchplan gehört, sofort zeigen, um was dass es geht. Und ja, du musst dich erinnern, wir waren am Nachmittag unterwegs in München und ich habe dir ja gesagt, ja, logischerweise ein Match, wo alles möglich ist. Mir würde auch ein 4-0 für PSG, habe ich glaube gesagt, nicht überraschen. Klar habe ich gedacht, es gäbe ein enges Spiel. Und ich habe übrigens vor der Saison auf Inter gewettet, beträchtliche Summe.
Stimmt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
Und habe dort das Cashout angeboten bekommen vom Anbieter vor dem Match, das ich nicht rausgenommen habe. Im Nachhinein ein bisschen schmerzhaft, vielleicht auch ein bisschen dumm, also hätte ich wenigstens etwas gewonnen. Aber ja, denke, es ist schlechtes Karma, wenn ich das mache. Das glaube ich nicht an Inter. Anyway, es ist, ja, die Detailanalyse auch von Inter kommt. Vielleicht kurz zusammengefasst. Sie sind einfach schlussendlich auch daran gescheitert, dass sie nicht so breit sind. Ich habe das leider schon im April gesagt, dass ich ein bisschen Angst habe. Die Performance fest in allen Wettbewerben. Sie haben schon gegen Bayern und Barcelona sehr, sehr knapp gewonnen. Es hätte auch dort anders rauskommen können. Jetzt ist es einfach nicht mehr gegangen. Seien wir ehrlich, wenn Inter im Halbfinale im Penalty schiessen gegen Barcelona raus, wären es die Helden gewesen und wären vielleicht sogar Meister geworden. Jetzt, wenn du 5-0 verlierst, da ist etwas kaputt gegangen. Aber auf der anderen Seite, ich finde, wir sollten zuerst PSG würdigen. Die haben wirklich ein riesen Match gemacht und die haben sich ja in dieser Saison einen Steigerungslauf hergelegt in dieser Champions League vom Feinsten. Und es ist mindestens ein, wenn nicht zwei oder drei Klassen unterschiedlich. Die einen haben gewusst, was sie wollen, die anderen sind immer zu spät gekommen, sie sind nicht kompakt gewesen. Es hat einfach überhaupt nicht geklappt. Und ich meine, Credits zu Luis Enrique, der da wirklich etwas aufgebaut hat, der vor dieser Saison gesagt hat, wir werden stärker sein ohne Mbappe. Ich meine, ich habe dort auch ein bisschen die Stirn gerunzelt. Posterboy, Identifikationsfigur, beste Spieler der Welt. Aber er hat von Anfang an geplant, er hat der Dembele umfunktioniert dort in der Offensive, was der gegangen ist, was der gepresst ist, wie der defensiv gearbeitet hat. Er war ja so ein kapriziöser, schöner Spieler gewesen, jahrelang mühsamer Spieler für Trainer. Das ist für mich zum Baufigur von diesem Titel. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich finde PSG nach wie vor ein unsympathischer Club, der irgendwie 1,5 Milliarden ausgegeben in den letzten 15 Jahren. Bravo, haben sie endlich den Titel gewonnen, aber sie haben es auf eine Art gewonnen, die man dann nicht erwartet hat in den letzten Jahren. Und es ist wirklich auch eine sympathisch spielende Mannschaft, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, also eben mit dem Geld dazu haben wir schon mal darüber geredet, dass es ein bisschen untergeht, dass auch die Spieler jetzt, eben du jetzt zum Beispiel, doch, der ist ja jetzt am Schluss der Spieler vom Finale gewesen eigentlich, also respektive einer von den Spielern vom Finale, wahrscheinlich der Beste, aber trotzdem, der hat auch genug gekostet, Kvaratskhelia hat auch genug gekostet, also sie haben wirklich auch wieder das ja genug Geld ausgegeben, um den Mbappé und so ersetzen, aber eben die Art und Weise vom Spiel ist halt anders gewesen als sonst, es war wirklich ein Team gewesen. Und du hast schon gesagt, das eine Team ist bereit, das andere gar nicht. Das ist wirklich in jeder Szene eigentlich gemerkt, wirklich von der ersten Minute. Wenn jeder Ball, jeder ungenaue Pass ist von PSG angegriffen worden und weggenommen worden und Inter hat jeden ungenaue Pass, hat PSG wieder Zeit gehabt, um den Ball zu kontrollieren. Es ist schon ein bisschen, ja, ich meine, am Schluss hat man Liverpool rausgerührt, Arsenal rausgerührt und, warte, hat man Liverpool rausgerührt?
Aston Villa, ja.
Aston Villa, doch, Aston Villa auch noch. Genau, man hat die drei englischen Vereine rausgerührt. Auf dem Berg im Finale. Und es ist schon noch eindrücklich mit PSG. Ich meine, nach der Liga-Phase hat man das letzte Spiel müssen gewinnen gegen Stuttgart, weil man sonst eventuell raus gewesen wäre. Ich glaube, es hat am Schluss jetzt auch gelangen mit dem Unentschieden oder sogar mit einer Niederlage. Aber grundsätzlich ist man vor dem letzten Spiel, da ist schon die Chance da, dass man gar nicht erst weiterkommt. Und dann hat man es in die Zwischenrunde geschafft mit Mühe und Not. Und am Schluss gibt man den Titel. Schon die Steigerung vom Team ist halt eindrücklich. Und am Schluss die Szene mit dem Luis Enrique, wo die Fans noch ein Choreo machen, das ist dann schon mit seiner Tochter drauf, mit dem Bild von 2015. Die Tochter ist gestorben. Das war schon sehr emotional gewesen und da habe ich ihm schon das mögen gönnen. Nicht nur ich, sondern auch andere.
Ja, unbestritten. Es ist so ein bisschen, ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen gedacht, auch ein bisschen die leise Hoffnung gehabt, die werden ja nicht gefordert. Stichwort Farmers League. Jetzt sind sie irgendwie schon im Januar Meister gewesen, glaube ich. Du weißt, was ich meine. Klar haben sie noch die Cup-Final gehabt, aber es war nicht so gewesen. Sie waren auf einen Punkt parat gewesen. Sie haben natürlich auch ein unglaublich breites Kader. Wir haben vor dem Match diskutiert, spielt der Barcola oder der Duem. Wir haben beide gesagt, der Duem muss spielen. Die L'Équipe zum Beispiel hat Barcola in der Startaufstellung gehabt. Aber das ist ein Beispiel für die Breite, die sie haben. Und sie haben halt auch irgendwo, sie haben sie zusammengefunden, oder? Wo der Luis Enrique Trainer war. Ich finde, das ist ein knorriger Mensch. Nicht ein einfach zu handelnder Mensch, aber welcher guter Trainer ist einfach zu handeln. Er weigert sich partout Französisch zu reden. Er war nicht wahnsinnig populär gewesen, schwierige Entscheidungen getroffen hat, aber nach seinem Gusto dürfen ausmisten. Und ja, wie er das hergebracht hat, ehrlich gesagt, hätte ich es nicht gedacht. Also, ich dachte, er wird scheitern. Ist ja logisch, Paris schwierig und die hohen Erwartungen und jetzt sind all die Superstars weg. Hat mich wirklich überrascht und ich finde auch, seine Art, es gibt ja das berühmte Bild, er als Spieler von Barca, der Guardiola als Spieler von Barca, der Mourinho, damals Assistent bei Barcelona, unbekannter portugiesischer junger Trainer, wie sie zusammen auf den Trainingsplatz laufen, alle drei haben das Triple gewonnen, Enrique und Guardiola sogar mit zwei Teams jetzt. Also der hat einen unglaublich langen Weg hinter sich. Hat mir übrigens als Fußballspieler immer sehr gefallen. Ich habe Spanien nie gern gehabt, aber er war einer von den wenigen, der gegen die Schweiz ein wichtiges Goal geschossen hat, glaube ich, WM 94. Und ja, wie er das hergebracht hat und seine Spielidee gefällt mir. Oder wenn du das Mittelfeld anschaust, Vitinha, what a player. Ich meine, als ich bei Hause kam, habe ich mich mit der Person gefragt, wer ist der beste Spieler gewesen, Papa. Er hat gesagt, Vitinha. Er hat ja gar nicht gespielt. Oder er ist 9, aber das ist so ein Spieler, den man nicht sieht, wenn man einfach nur den Match schaut. Aber wenn man im Fußball into ist, dann weiss man, was der alles macht, wie der richtig entscheidet, wie der das Spiel lenkt. Das ist so ein sensationeller Fußballspieler. Der Fabian Ruiz, mega intelligent, neben der Neves, glaube ich, auch erst 20. Das Mittelfeld ist so grossartig komponiert zusammen. Und auch die Flügel mit dem Tempo, die Aussenverteidigung, die mitlaufen. Da ist wirklich etwas entstanden, wo sehr beeindruckend ist. Jetzt haben sie auf den Punkt, immer wichtigste Spiel von ihrer bisherigen Karriere, einfach auch noch eine sensationelle Leistung hergelegt.
Ja, wir haben uns ja für den Vitini auch als Spieler von der Woche entschieden. Und zwar eben, wir haben gesagt, also grundsätzlich so die Öffentlichkeit in der Wahrnehmung und am Schluss, ich meine, zwei Goal geschossen und noch eins vorbereitet, Desiré Doué, überragend auftreten. Aber das haben wir auch überall jetzt mittlerweile gelesen. Mhm. Wie gross der ist, was das für ein Superstar ist. Ich meine, wir haben es alle gesehen, die Hacker-Tricks. Er hat ja mit dem DiMarco und so gemacht, was er wollte. Und das mit 19, okay, jetzt ist er bald 20, ich glaube, morgen wird er 20. Aber der Vitinha ist schon extrem. Also, er ist einfach ein moderner Sechser auf Weltklasse-Niveau, aber auch wo einfach immer den Ball will. Und ich finde, das ist eigentlich das Eindrückste, vor allem, wenn du auf dem Feld beobachtet hast, wie er wirklich jedes Mal angekannt ist, was sich angeboten hat, dann immer der Blick gerade sofort auf die andere Seite. Er hat immer schon gewusst, was er mit dem Ball macht, nachdem er ihn hat. Und der klebt ja an dem Fuss. Also weißt du, der kommt ein Ball über und der bleibt dort am Fuss. Wenn der sprintet mit dem Ball am Fuss, der klebt. Das ist wirklich etwas, was man sehr selten sieht. Also ich kann es allen nur empfehlen. Schaut euch mal genauer Vitinha an. Jetzt spielt er ja noch im nächsten Halbfinale gegen Deutschland am Mittwoch, glaube ich. Da sieht man es auch wieder, was der am Ball kann, wenn er überhaupt dabei ist. Ist wirklich, wirklich eindrücklich und ja, nicht stoppen eigentlich. Mit diesen zwei anderen im Mittelfeld, eben du hast schon gesagt. Und dort hat man, wir können nachher gerade weitergehen zu Inter. Dort hat man meiner Meinung nach den grössten Unterschied gespürt. Das zentrale Mittelfeld, eben wie du es angesprochen hast, Vitinha, der Fabian und der
Neves.
Hilf mir, der Neves, genau. Die haben dominiert und der Mkhitaryan, der Barella und der Cannavaro sind komplett untergegangen gegen die. Also wirklich, das Mittelfeld war nicht existent gewesen im Vergleich zu den PSG, zu den Franzosen. Das war wirklich absolut, das ist der grösste Klassenunterschied gewesen, weil Inter das gute, grandiose Mittelfeld, das man gelobt hat, Barella komplett neben den Fuss gestanden, neben den Schuhen gestanden. Also beim 2-0, das 2-0 geht eigentlich schon zum Ecken raus. Der Pacho verhindert den Goal noch sensationell natürlich, aber trotzdem, wenn er einfach den Körper reinstellt, gibt es eine Ecke für Inter. Dann fällt das 2-0 sicher nicht, aber der Barella hat es vorher schon, wir haben es auch gesagt. vorher schon zwei, drei Ballverluste gehabt, die einfach wie nicht parat war. Der Ball immer vom Fuß gesprungen, immer einen Meter zu weit. Und das hat bei PSG einfach nicht, ist das nicht der Fall gewesen. Die haben wirklich jeden Ball ist am Fuß gewesen. Wenn man ein Fehler war, sind es gerade alle gekommen, alle nachgerannt. Und Inter ist Inter gar nicht. So, jetzt zu deiner Inter.
Ja, aber gib mir noch schnell 10 Minuten, bis wir zu Inter gehen. Ich muss mir noch schnell geistig vorbereiten. Ich möchte nur etwas sagen zum zentralen Mittelfeld. Also, ich spiele ja selber dort seit Ewigkeiten. Und ich finde das halt schon. Und darum schaue ich den Spieler auch immer zu dort gerne. Und wenn du die Entwicklung anschaust, früher hast du halt einfach reine Zerstörer gehabt, Defensivspieler, Didier Deschamps, jetzt ein Name, der Dunga bei Brasilien. Das waren Sechser, wie man sie kennt. Baueroberen abgeben. Die sind jetzt spielerisch nicht überragend im Vergleich. Und dann in den letzten Jahren all die Rodris, Xavi, Iniesta, Kroos, Modric, all die stilprägenden zentralen Mittelspieler, sie haben auch ein anderes Profil gehabt, aber was so auszeichnet hat, ist die Vision, das Timing für Pass, oder das sind manchmal Städte. Also der Vitinha zum Beispiel, der spielt jeden Pass perfekt. Heimer, auf den Fuss von dort, wo er will, einlaufen, hat hinter Augen, der weiss schon, der vorher vor dem Ball, wo er hergeht. Also der hat so eine unglaubliche Vision für das Spiel. Das ist das, was mir so gefällt. Und er ist schmächtig, oder? Er ist schnell in Übersetzung. Es ist Wahnsinn. Ich glaube, manchmal hat der Ball bekommen, 3 Interspieler um ihn. Easy. Er hat einfach gut weitergespielt, der kleine Sache, einen freigespielt. So. Und so sind Chancen entstanden, die man vielleicht gar nicht realisiert. Dass der Vitinha der Auslöser war, mit einer kurzen Bewegung, 3 auf das Tram geschickt. Und er ist der Ball, ist ein Flügel freigespielt, 1-1. Sensationell, wirklich. Ich bin beeindruckt, aber ich will gleich etwas noch sagen bei Paris. Oder? Es ist wirklich, ich habe so viele Messages bekommen vor dem Spiel. Hey, schlöte die dreckige Paris. Entschuldigung, das ist ein Wort, was ich schlöte die Geldmannschaft und so. Und es ist natürlich schon so. Weißt du, ich hole schnell Kvaratskhelia, ist wirklich einer von meinen Lieblingsspielern in der Serie A gewesen. Sie geben einfach schnell im Januar noch 70 Millionen aus für ein ohnehin schon teures Superkader. Noch ein bisschen zu verbessern, Riesenspieler. Also sie haben 240 Millionen Euro ausgegeben in dieser Saison für Spieler. Oder? Ich habe jetzt gehört, ja, ist ja nicht mehr so viel Geld. Also come on. Das ist Fußball, ich tue das überhaupt nicht kritisieren, aber das ist ein Fakt. Sie sind unglaublich potent nach wie vor. Und das ist vielleicht jetzt überlegt zu hinter eine Erkenntnis, die ein bisschen härter ist für mich, die ich gewusst habe, aber die halt jetzt gleich offensichtlich ist worden in den letzten Monaten. Inter ist kein Top-10-Club Europas, wenn es um das Finanzielle geht. Und ich habe im Januar meinen Inter-Kollegen gesagt, hey, wir brauchen einen dritten Stürmer, wenn wir die Titel gewinnen. Sie haben nichts gemacht. Correa, Arnautovic, Taremi, die Alternativen. Prompt sind der Thuram und der Lautaro verletzt gewesen, wie der Barella auch wochenlang in diesem Frühling. X-Spieler, und das hast du gemerkt, oder? Sie sind einfach ans Limit gestossen. Und irgendwo ist der Zusammenbruch gekommen, ja, der eine Wettbewerb, mega brutal. Wir haben Vize-Cousin in Sinn gekommen. Am Schluss haben sie einfach alles verspielt. Aber es ist ja ein bisschen mit Ansagen gekommen, oder? Wenn du siehst, wie sie sich in dieser Woche präsentiert haben. Schon gegen Bayern Barca, sie sind jetzt Limit, haben Glück gehabt, haben sensationell gespielt. Und dann sind die verletzt. Oder Dumfries ist verletzt gewesen, der Mkhitaryan. Das Alter spielt der Faktor, Sven, vielleicht noch. Wenn du siehst, wie alt das die Spieler sind, Acerbi, Mkhitaryan. Jetzt kann man easy analysieren, aber es ist schlussendlich so, sie haben es nicht mehr auf den Boden gebracht. Sie PS, ihre Körper, Physis, die mentale Müdigkeit, Barella, das beste Beispiel. Seit Wochen spielt das so schlecht. Und er hat sich durchgesucht durch die Woche. Und es ist einfach der Meltdown gekommen. Du stehst auf dem Rasen und siehst einfach, die anderen sind dreimal so schnell, sie sind überall. Die sind ja wie paralysiert gewesen, völlig ratlos. Und ich denke, das Beste für ihn war noch fast das Resultat gewesen, wenn du den Match angeschaut
hast. Ja, definitiv. Also ich finde jetzt ein bisschen, wir haben vor dem Spiel auch gesagt, was grundsätzlich sehr positiv war, wir haben ein Champions League-Finale, wo die besten Spieler von beiden Teams spielen. Oder? Also ich meine, Inter am Schluss im Finale physisch kein Ausfall gehabt. Es haben alle gespielt, alle sind die ganze Woche fix, es hat keiner wieder zittern. Aber du hast schon jetzt gerade den Punkt gehabt, die mentale Müdigkeit, die hast du angesehen. Und das war der Unterschied gewesen. Weil der Punkt ist trotzdem, das Team, das gespielt hat auf dem Platz, darf nicht 5-0 verlieren. Einfach vom Niveau her. Auch wenn sie über dem Level gespielt haben, auch wenn sie müde sind, das Team darf nicht so verlieren. Dazu sind sie doch zu gut gewesen. Wir haben letzte Woche analysiert, wir haben, glaube ich, 2 Spieler von beiden Teams gesagt, die würden Stammspiel in der anderen Mannschaft. Und am Schluss verlierst du 5-0 die höchste Champions League-Pleite in einem Finale, das sie gegeben hat. Und das hat mit der mentalen Müdigkeit zu tun, aber auch, weil sie nicht können reagieren können auf den Matchspiel. Ich habe es vorher schon gesagt. Und da kommen wir ganz schnell zum Jan Sommer. Wir haben gelobt. Und man kann auch weiterhin loben, dass er am Fuß kann, ist einzigartig. Und das, was jetzt auch am Samstag passiert ist, kann es nur mit ihm machen. Aber normalerweise spielt er den Ball rückwärts. Und dann greift niemand den Jan Sommer an. Kein Gegner. Und dann hat die Verteidiger Zeit, sich dann wieder parat laufen, locker flockig, und dann kann wieder links, rechts spielen, schön lupfen. Die haben den Rückpass gespielt. Die waren Horror als Goalie. Die haben keinen einzigen Rückpass hat die können spielen oder so. Man hätte auch mal können direkt weghauen. Die hat jedes Mal aufsetzen, auf den schwachen Fuß, scharf. Sommer hat jeden Ball annehmen. Und dann sind die Keiben Pariser schon angekommen. Und es hat einmal eine Szene gegeben, die sinnbildlich war. Der hat dann den Ball bekommen. Und der Acerbi und der Bastoni sind einfach, weil sie eben gewöhnt sind, nicht gerade sich wieder parat sprinten, weißt, zum Anbieten und so, sondern einfach locker träbeln. Er kommt einen scharfen Rückpass, man muss den Ball annehmen. Da kommen zwei PSG-Spieler auf ihn zuzurennen und die anderen zwei Innenverteidiger oder der Pavard auch noch. Keiner rennt parat. Keiner hat sich mehr links, rechts angeboten. Und dann muss er irgendwie den Ball weg raushauen in die Seitenlinie. Und dann siehst du mit der Hand sagen, könnt doch mal, bietet doch mal an. Weil sie sich das nicht gewöhnt gewesen sind, dass das überhaupt Teams machen, haben sie auch keine Lösung für das gefunden. Der Sommer hat eine absolut schlechte Passquote gehabt, wegen dem. Mhm. Weil sich einfach keiner angeboten hat. Weil normalerweise müssen sie sich gar nicht anbieten, sondern es lange, dass man sich dann einfach wieder positioniert, dann kommt man den Ball über. Und sie haben 90 Minuten lang auf das keine Lösung gehabt. Und das war sehr, sehr schlecht gewesen. Und nicht nur wegen, weil sie mental müde waren, sondern auch, weil sie einfach die Anpassungen nicht geschafft haben. Ich meine, die Marco muss nach 45 Minuten raus. Eben, ich sehe den Punkt mit der mentalen Müdigkeit und so, aber es ist mir ein bisschen zu einfach, weil dort muss auch irgendwie etwas kommen. Du hast die Frage in der Pause, die Marco, wann wird er endlich erlöst? Also weißt du, es ist gar nicht, oder? In diesem Spiel. Und er macht es nicht und nachher haben wir in den 55 Minuten nimmt er ihn raus. Also wieso alles zur Pause hat schon etwas können, einen Ruck durch die Mannschaft geben und sie haben kurz angegriffen. Sie haben ein bisschen besser gefunden in den ersten 10 Minuten. Aber es ist auch trotzdem, sie sind nicht damit klargekommen. Die Spieler haben sich nicht angepasst auf das PSG. Und das ist auch eher ein Versäumnis, vielleicht auch von meinen Sagen.
Ja, du, absolut. Du hast auch gemerkt, dass die Spieler sie gar nicht daran glaubt. Sie sind auch nicht. Eben der Lautaro ist auch. Ich glaube, der hat nicht gespielt, das in der Champions League-Finale. Er war schon länger verletzt gewesen. Es ist vieles zusammengekommen. Man muss auch sagen, dass PSG wirklich einen super Tag hat verwünscht. Aber die Marco hat ja vor dem Match gesagt, ey, ich würde dort den Augusto bringen. Aber ich weiss, alle haben gesagt, die Marco so einen schönen linken Fuß, wir haben einen guten Match gesehen. Und du musst ihn auch schon bringen. Er hat so viel geleistet für Inter. Aber er war total überfordert. Weil das, also, auch mental nicht parat. Ich meine, bei dem 1-0 ist ein super Angriff. Aber er muss einfach das Offside fallen stellen. Er muss den Schritt führen und dann sind drei Spieler Offside. Das war ja wie im Training gewesen, das geht. Der Hakimi hat ja schon fast aufreizend lässig können ins leere Goal schieben. Und das war sinnbildlich. Die waren nicht parat. Im Kopf nicht, physisch nicht. Sie haben ihre Stärke nicht auf den Boden gebracht. Und am Schluss, man kann schon sagen, dreimal wechseln in Pause. Aber wer bringst du denn? Ein Zalewski. Ich finde den noch gut, aber come on, Zalewski. Ist das der, der dann ein Champions League-Finale ist? Sie haben overperformed, sensationell, zweimal im Finale mit dem Geld, mit dem Kader. Es ist gut, aber es ist ein Zyklus, für mich geht wie ein Zyklus zu Ende. Der Inzaghi hat unglaublich viel rausgeholt aus diesem Team. Hat, ich glaube, 6 Titel gewonnen in 4 Jahren. Natürlich sind 5 davon solche, die dich auch nicht interessieren. Cup, Super Cup und so. Aber gleich, ja, er ist Meister geworden. Und irgendwie ist jetzt, das ist das letzte grosse Spiel für diese Mannschaft und die neuen Besitzer wollen jetzt jüngere Spieler holen. Da ist irgendetwas zu Ende gegangen. Mir würde es nicht überraschen, wenn der Inzaghi nicht Intertrainer bleibt, weil ein 5-0 in einem Champions League-Final überlebst du nicht, wenn du einfach sagst, weiter geht's. Das war ein Unfall. Das ist so eine krasse Niederlage. Die ganze Welt schaut zu und du Blamage wirst vorgeführt. Ein Debakel sondergleichen. Das ist so hart und das ist jetzt, das wird analysiert und ich bin sicher, dass weitgreifende Änderungen müssen kommen und dass auch die, ja, leider die Mannschaft nächstes Jahr, die startet die Champions League so, 10 Teams sind höher gewichtet, jetzt bei dir, oder wenn du nicht Fan bist, die sagen, hey, aber die sind besser, besser, besser. Liverpool, all die Engländer, die Spanier, Bayern, Persche und so. Und ja, darum hier an dieser Stelle, merci Inter, zweimal im Finale, aber ja, es reicht halt einfach so nicht.
Ja, aber jetzt nochmal kurz, wenn man sagen, so Pause wechseln, also weißt du, du machst den Kader, ja, er ist nicht so breit, aber dann machst du noch schlechter, als er ist. bring den Augusto rein als die Marco-Ersatz. Bring den Fratesi rein für den Mkhitaryan. Einfach nur schon zwei
Wechsel. Hast recht, ja.
Also weißt du, dann hast du schon mal etwas gemacht. Einfach etwas umgestellt, oder? Und von mir aus haust du dann schon ein bisschen Kinder. Ja gut, der hat jetzt natürlich ganz verschissen. Entschuldigung für die Wortwahl. Ein Beep. Champions League-Final rein und wieder raus. Aber auch der hätte schon die Pause können bringen, weißt du, um zu sagen, in der Verteidigung, hey, look, auch dort muss etwas gehen. Das sind drei Spieler, die komplett können mitheben mit der Startaufstellung. Und nachher wird es dann eng. Da gebe ich dir vollkommen recht. Weißt du, wenn es nachher noch etwas braucht, ob jetzt der Taremi, der Arnautovic, Zielinski, der Zalewski, Aslani, die Leute wirklich die Lösung sind, ja, nein, wahrscheinlich nicht, oder? Aber das hast du auch gemerkt. Ich meine, die sind nachher alle reingekommen. Und das ist alles schlechter geworden, oder? Mhm. Das ist klar, aber du hättest so Pausen können probieren, das ganze PSG-Spiel ein bisschen können antizipieren und hat er nicht gemacht. Ja, eben, und du hast vollkommen recht, es gab wahrscheinlich etwas zu Ende. Wir haben ja nach dem Spiel noch den Sommer in der Mixzone. Er war einer der einzigen Spieler, der sich gestellt hat. Nur die meisten sind einfach vorbeigetrottet zu den hunderte Journalisten, die da unten gestanden sind. Der Jan Sommer ist vorbeigekommen, hat noch Fragen beantwortet. Und auch zu meinen Sagen hat er gesagt, er hat sich jetzt mit dem noch nicht befasst. Sie schauen mal, was ist. Sie haben sich jetzt komplett auf den Champions League-Finale fokussiert. Aber die Chance ist ja gross, dass Ihnen Sagen jetzt sagt, hey, ade Messi, danke vielmals für die Zeit.
Ja, wenn wir schon beim Sommer sind, hier aus Goli, ja, wie hast du gesagt, hat er den Ball so runterwehren?
Also, 1-2-0 ist chancenlos. Und in den sozialen Medien hat es dort schon wieder Internet-Rambos gegeben, wo dort irgendwie ganz komische Memes aufgeladen haben. Sommer gleich Onana, weißt du, so mäßig in die Richtung. Und ich bin so nach dem 2-0, ich bin so dort gewesen, und dann habe ich gesehen, was ist los mit den Leuten? Also, wie will ein, also ich meine, das 1-0, keine Chance. Er wird einfach freigespielt. Ja, gut, er hat sich gehabt gegen Barcelona, hat er so einen gehabt. Aber es ist ja einfach nur Buß. Also, es war ja auch ein Glück gewesen, weil der andere ihn eigentlich abgeschossen hat, noch beim Echten. Aber gut. Und das 2-0 ist ein abgefälschter Schuss, wo einfach, also, keine Chance. Und nachher, es war kein einziger Goalie-Fehler in diesem Spiel. Es ist nur um Jan Sommer gelegen. Aber Jan Sommer hat im Training und im Spiel sicher auch schon vom 3-4-5-0 auch schon mal einen gegeben. Sie gehen halt alle an ihm vorbei. Und ich hätte jetzt gesagt, beim 3-0 am ehesten noch. Aber also eben, also ich meine, der andere, wie die im Mittelfeld, der Dembele mit dem Hackertrick, die ganze, eben, das Inter im Mittelfeld einfach aussteigen lassen, wie Dinja schickt dann den Due in Lauf und der rennt auch mal Cherubi davor, dann Bastoni davor und schiebt sich Lenz in die Ecke. Ich meine, Sommer ist die letzte Instanz und hat den jetzt angekriegt, aber es ist kein Goalie-Fehler. Aber ich sage einfach, er hat sicher schon mal einen gehabt von diesen drei Goals. Oder ist angeschossen worden, ist ja mehr auf das. Es geht ja mehr auf das. Und dann hat jetzt dreimal an ihm vorbeigeschossen. Aber es ist nicht ansatzweise ein Goalie-Fehler. Und eben, am Fuß muss ich einen Schutz nehmen, weil die Interverteidiger haben sich einfach nie angeboten, weil sie das nicht gewöhnt sind. Und er hat dann müssen mit äußeren Steilen spielen, weil die so schnell gekommen sind. Und schwacher Fuß links, schwacher Fuß da. Also es war komplett schlechtes Spiel für ihn. Aber nicht, weil er schlecht war, sondern einfach, weil das Spiel gegen ihn gelaufen ist.
Ja, es ist kompletter Schwachsinn, ihn zu kritisieren. Logisch, er hat schon weniger Feldpässe in Anführungszeichen gemacht, aber er hat schwierige Situationen gewesen. Bei den Gegengoal hatte ich auch erstaunlich viele Reaktionen im Umfeld. Ja, Sommer hat keinen gehabt. Ich finde auch, man kann ihm bei keinem Goal einen Vorwurf machen. Was ich spannenden Punkt finde, ist, die PSG hat sich wirklich vorbereitet und offenbar, was ich gehört habe, haben sie festgestellt, dass der Sommer häufig spekuliert auf eine Weitecke, Stichwort Jamal-Schuss. Und früh unterwegs ist und in der Nähe Ecke weniger gut abdeckt. Offenbar haben sie das wirklich gesehen und sie haben ein paar Goal in die Ecke geschossen, in seine Ecke, nennen wir es mal so, in die nähe Ecke. Aber aus näher Distanz und ich finde auch, du kannst ihm jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen. Es wäre ein super Safe gewesen, den er jetzt halt nicht an den Tag gelegt hat. Aber ihn jetzt irgendwie zu kritisieren, finde ich auch ziemlich absurd.
Also beim 4 und 5-0 ist eben, es ist die nähe Ecke, also auch dort, oder? Aber ich meine, die sind ja eigentlich vor ihm. Also weißt du, es wird sie einfach nicht können zum Schiessen kommen, ist ja eigentlich ein Witz, oder? Und beim eben das 3-0 ist das Einzige, aber nicht heute. Ich meine, dann, ja, wenn er Glück hat, steht er 10 cm weiter links und dann kommt er an vielleicht, wenn er runtergeht. Aber der Schuss geht vom Pfosten eigentlich rein. Also weißt du, ist so platziert. Wenn der ein bisschen weniger in die Ecke kommt, hat er ihn auch. Also, nein, es ist kein einziger Goalie-Fehler und er ist eigentlich die Wortwahl wieder, Entschuldigung, die ärmste Sau auf dem Platz, meiner Meinung nach. Eigentlich nicht grosse Chance zum Auszeichnen gehabt. Sein Team hat ihm gar nicht geholfen. Also sein Team hat ihm wirklich nicht geholfen. Und ja, es ist wahrscheinlich sein letzter grosses. Er hat, wie hat er gesagt, er hat den Finale nicht geniessen, er wollte ihn gewinnen. Wo wir ihn gefragt haben, ob er der eben das grösste Spieler zu werden von der Karriere, ob er irgendwann das Gefühl hat, das ist nicht mehr zu geniessen, oder eben, er hat nicht geniessen, er wollte gewinnen. Und ich meine, das ist nach der Pause schon klar gewesen, es wird sehr schwierig, das Finale zu gewinnen. Ja, mal schauen, was mit der. Also eben, ich sage ja, bleibt jetzt noch ein Jahr bei Inter. In meinem Wunschszenario kommt er in einem Jahr dann zurück in die Schweiz. Zum Verein. Und macht dort sein schönes Karriereende. Aber ein Jahr wird er sicher noch bei Inter spielen.
Tom, jetzt für Jüngings auf dem Goalie-Posten bei Basel. Ich habe noch eine Frage zu Inter. Oder ich habe immer gesagt, egal was passiert, das Barcelona-Spiel, das werde ich mich noch in 30 Jahren erinnern, wenn ich dann noch lebe. Und jetzt muss ich aber auch sagen, das Spiel werde ich mich 30 Jahre auch noch erinnern, wenn ich dann noch lebe, das Paris-Spiel. Dem habe ich schon nicht gerechnet. Ist jetzt, weißt du, unter dem Streich, Fußball soll gleich auch Titel, oder? Ist jetzt eine schlechte Saison von Inter, wenn du überall so knapp scheiterst? Was findest du?
Ja, ich finde es eine schlechte Saison.
Also, es hat schlussendlich,
ja. Ja, also, es fehlt ein Titel. Also, es ist wie so, da kannst du noch so in drei Wettbewerben mitgespielt haben, aber eigentlich fast beim Schluss, wenn drei Wettbewerben keinen Titel holst, ist eine schlechte Saison.
Aber du holst Bayern und Barca raus, gell? Ja, wenn sie jetzt gegen Bayern ausgeschieden wären, was er niemand überrascht hat, und hätte passieren können, ich glaube, sie wären Meister geworden. Sie hätten nicht dreimal kein Goal geschossen. Aber dann wäre es eine bessere Saison, oder? Gegen Bayern raus und Meister werden, wäre es.
Einfache Frage an dich, Febu. Bayern ist nur Meister geworden. Hat Bayern eine bessere Saison als Inter?
Ja, jetzt zwei Tage nach dem Champions League-Finale kann man ja sagen, ich finde nein, aber es ist ja im
Göttingen. Aber dann hast du ja für dich deine Frage beantwortet.
Aber ja, die hat es von dir auch wissen, wo ich bin ja nicht ganz.
Also für dich ist es keine schlechte Saison, wo du keinen Titel gewonnen hast. Für mich ist es eine schlechte Saison.
Es sind so viele eure Champions, sie sind dritt geworden in der Vorrunde. Aber eben, ja, unterm Strich, wenn du nur die Titel anschaust und von Inter musst du erwarten, dass sie einen Titel gewinnen.
Ja, also ich schaue nicht nur die Titel, sondern es geht ja darum, wenn jetzt nur den Cup gewinnst als Inter. Eben, ich tue immer nur als Inter anschaust. Wenn du das Crystal Palace bist, wo du den Cup gewinnst, oder ein Bologna, wo du den Cup gewinnst, dann ist es etwas anderes. Aber wenn du als Inter nur den Cup gewinnst, oder ob du das Kettel gewinnst, ist für mich jetzt wieder... kommt nicht so drauf an, das einfach noch zu sagen.
Ach, Pazza Inter. Ich durfte einfach einen Kicker einen Text schreiben über meine Leidenschaft. Wer ein Kicker Plus habe, muss auch noch lesen vor dem Match. Aber ja, genug über Inter geredet. Heute hatte ich nicht Freude gehabt. Titel gewonnen hat der FC Basel, ein weiterer. Cup-Final. Bio hat weniger hoch verloren als Inter. Wenn man das vor einer Woche gesagt hat, hätte ich auch den Kopf geschüttet. Hast du geschaut?
Biel ist auch deutlich näher als ich kann. Immer durch das, dass ich in der Nacht heimgefahren bin, habe ich den Cup-Final doch noch verfolgt im Fernsehen. Und Biel ist sicher deutlich näher gewesen als Inter am Sieg. Ah. Basel ist, also ganz ehrlich, Basel ist sehr schlecht gewesen. Und in dem Moment, wir haben den Shaqiri gelobt. Ich habe die Körpersprache von Gerdan extrem schlecht gefunden. Ich glaube, auch jeder Pass, der nicht angekommen ist, von seinen Mitspielern, hat er die Hände verrührt. Am Schluss war er trotzdem wieder der entscheidende Spieler. Kann man, glaube ich, so festhalten. Aber sie haben Schiri-Glück gebraucht. Also, für mich ist es ganz klar eigentlich, am Schluss haben sie es deutlich gewonnen, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo es 2-1 fällt, es ist für mich nie ein Penalty. Aber was meinst du dazu?
Ja, vielleicht zuerst der Scheck, wo das ist mir aufgefallen. Das finde ich sehr einen spannenden Punkt. Ich werde nicht unbedingt nachhören, was wir gesagt haben, auch letzten Herbst zum Beispiel, was geschrieben ist worden. Wo er hat dort auch eine Phase gehabt, du musst dich erinnern, wo er häufig auch die Abstimmung nicht gestimmt hat. Ich mal mir einen Match gegen Ibe, glaube ich, erinnern. Aber auch andere, die er eben eine Seitenlinie die Hänge verwirft und Mitspieler, ich glaube, der Traore war, zusammenschießt und wirklich so diebenhaft. Und ich habe so gedacht, oh, das kommt nicht gut. Das kann nicht gut kommen. Im Nachhinein eine absolut absurde Einschätzung. Aber
er hat das aber auch abgestellt.
Das
war nicht mehr der Fall gewesen.
Er ist auch mehr ins Zentrum gerückt vom Spiel, hat mich gedacht. Aber es hat wirklich schwierige Phasen gegeben, wo man wieder gesagt hat, hey, ich bin hier der Superstar und ihr seid alles Penner. So. Und Göppino hat so ein, ja, nicht so wie der. Und mittlerweile ist natürlich auch, schaut man es mit anderen Augen an, so ein Verhalten. Ich war gleich ein bisschen irritiert gewesen. Aber ja, für mich war Basel nie wirklich in Gefahr gewesen, aber sie hat ganz schlecht gespielt. Bio hat dort ein paar super Chancen, auch nach der Pause. Da musst du schon 10-1 fallen. Ich habe schon den Penalty für Biel. Okay, ich habe mir fest vorgenommen, nicht schlecht über den VAR zu reden. Ich habe schon den Penalty für Biel umstritten gefunden. Klare Fehlentscheidung oder nein. Aber okay, für das ist er da, der VAR. Der Schiri geht raus, schauen. Alles gut. Es ist in 150. Superzeitlupe unter Kontakt feststellbar. Okay, Penalty.
Ja, also,
ich finde schon, das übertrieben.
Dann einfach in die Beine, wenn er ausrutscht. Oder? Das ist ein bitter.
Für mich ist das eigentlich auch schon kein Penalty. Also, okay. Aber ja, es ist der VAR und du all die mühsamen Sachen durch den VAR. Okay, man sieht irgendetwas, Penalty. Aber also, überhaupt kein Penalty ist das vor dem 2-1 für Basel. Ich finde, neben auch eine super Zeitlupe, oder wie man das auch immer nennen, gesehen, dass der Goalie sogar noch ausweichen will. Und Ayeti, glaube ich, macht es clever. Also clever, ja. Es kommt so
ein... Ayeti kommt einfach in Goalie.
Genau, eigentlich ist es schon so. Also, wenn ich
ja,
ja, was der Goalie daraus macht, ist die andere Frage, aber das ist vorher gewesen. Und dann, also, jetzt der Punkt, oder? Der Punkt, ganz ruhig und ganz sachlich. Jetzt hast du den Videobeweis, leider. Und jetzt geh doch das anschauen. Also, was spricht dagegen? Also, ich verstehe das einfach nicht. Es ist so ein klarer Basel vermutlich auch gewonnen. Aber you never know. Und Basel hat da ganz schlecht gespielt vorher. Wirklich schlecht. Und warum geht es nicht anschauen, Sven? Was spricht dagegen?
Kann ich dir nicht erklären. Ich kann mich auch, eben, also, für mich ist der Basel-Penalty, der Biel-Penalty ist okay für mich, dass er den anschauen und gibt nachher, weil er trifft nun. Voll okay. Aber ich habe mich auch gefragt, wieso geht er jetzt der. Ich habe immer gewartet darauf, wieso geht er jetzt in die ganze Pflegefahrt mit den ganzen Haaren. Die haben noch gepflegt werden, weil es so viel Zeit gehabt, um das anschauen zu gehen. Ich habe mich auch gefragt, wieso wird jetzt einfach ein Penalty geschossen und wieso geht er nicht anschauen? Der andere ist ja vorher auch anschauen. Und also, ja, du hast den Punkt, den du übrigens gehabt hast, ist schon richtig. Was macht der Goalie draußen? Also, es ist einfach immer ein Risiko, wenn das Goalie so weit rauskommst und den Ball abfangen willst. Er kommt ja einfach zu spät. Also weißt du, Ayeti spielt ja vor ihm den Ball, aber er springt ja nicht in ihn, sondern neben ihm und Ayeti trifft ihn ja nachher, oder? Da musst du, schau das doch an. Also,
weißt du, er nimmt etwas in Kauf, das ist vielleicht der Punkt.
Ja, ja.
Und wenn es vor VAR-Zeit da, sag ich, ja, Penalty, wir haben das gesehen, krass aus dem Zusammenbrau, aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast, das anzuschauen, es ist vor allem aus einem Grund schade, oder nicht aus mehreren Gründen schade, aber es ist auch aus dem Grund schade, dass der krass Aussenseiter so einen coolen Match spielt, so ein Volksfest hat, wirklich buchstäblich das ganze Seeland. Und es war für mich echt irritierend gewesen, oder ich wirklich völlig am Boden zerstört. Und ja, viele Kollegen aus Biel, wo ich bei Berner Zeitung gearbeitet habe, wahnsinnig viele Bielerinnen und Bieler gehabt, und da sind irgendwie auch Beziehungen entstanden. Und die waren alle total euphorisiert, sie schicken Bilder aus dem Stadion und ja, Familienfest. Und ich sage, okay, geniessen Sie. Viel Spass, viel Glück. Und, so, und dann, wenn du so verlierst, das ist für jedes Team her, aber wenn du dann noch so hoffst, ein bisschen Glück ja, brauchst aus Bio, und dann bekommst du so einen Penalty, das ist wirklich bitter. Also,
ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Es war das letzte Spiel vom Schiri, vom Horisberger. Ich finde es, also, ja. Also, weißt du, Cup-Final. Aber jetzt, also, wie schön, gibt man ihm das nochmal, aber jetzt, eben, wir haben die gleiche Diskussion hatten wir schon mal gehabt bei der letzten Runde in der Super League, in der Relegation Group, weil die Schiedsrichter am Werk sind. Und dass man dort nicht auf die Top-Schiris gesetzt hat, sondern einfach auf durchschnittliche Super League-Schiris. Anstatt bei diesen wichtigen Spielen, wo es auf 3 Spielen um etwas gegangen ist, haben wir einfach eben irgendwelche, also, die machen das auch einen guten Job und so, aber. Lass doch im Finale, im Cup-Finale nicht dem anderen das letzte Spiel schenken, sondern lass dort auch deine Top-Schiri ins Werk.
Ja, mir ist wichtig.
Aber warte, dort, ja. Der VAR ist der Fehleinsang gewesen, weil ja eigentlich unser Schweizer Top-VAR ist, weil er international im Einsatz steht als VAR. Und er hat ja auch einen grossen Teil daran, dass der Schiri nicht rausgeht. Oder? Eben, er muss ja ganz sicher am Horisberger sagen: schau's an. Weißt du, ich kommuniziere ja, wenn der Horisberger sagt, ja, das ist für mich ist klar Penalty, weil der andere ihn umrührt und so, dann musst du als VAR sagen, hey, ja, schau es trotzdem noch an, vielleicht ist es doch nicht so gewesen. Und sie haben genug Zeit gehabt und das ist schon bitter. Aber von Biel hörst du ja relativ wenig, hast du ja relativ wenig nachher gehört. Ich meine, das hat sich der VAR gar nicht gewöhnt.
Ja.
Die ganze Saison haben sie ja eigentlich...
Ja, die sind sich vor allem gewohnt, so im Fokus stehen. Ich meine, das Eibenwerk war, stell dir vor, dass da umgekehrt. Ja, mir ist wichtig zu betonen, meine Kritik geht nicht gegen die Schiedsrichter oder gegen Schiedsrichter, sondern warum schaut man es nicht an, ist meine Frage. Ich finde aber, wie du auch, Und das hat es schon ein paar Mal gegeben in den letzten 15 Jahren. Manchmal ist es ein bisschen lächerlich, wenn man einem Schiri zum Abschied noch ein Spiel gibt. Ich meine, was soll das? Also, es ist ja kein, wir reden einfach Profifußball, aber das war schon immer so gewesen. Und er hat jetzt den Match nicht entschieden. Also ich verstehe, dass er dort auf Penalty entscheidet. Aber ja, da auch
ja, also der erste Blick sieht das aus im Penalty. Ja. Das ist wirklich, da gebe ich ihm auch keinen Fehler. Und als andere, als er zuerst kein Penalty gibt, das ist wie, es ist nicht an ihm gelegen. Aber meld, also, ja, ich sehe es auch nicht ganz ein, wieso man nachher, wieso der war so zweigleisig fährt in dem Moment. Aber eben am Schluss, ja, es ist halt in der 75. Minute oder so gewesen, gell? Es ist nicht in der ersten Halbzeit gewesen. Also, weißt, wir sagen immer, ja, Basel war wie nicht gefördert, aber ich meine, wenn der nicht reingeht, weißt du nicht, wie lange es noch so gut geht, oder? Mhm. Ich meine, nachher fallen Goal einfach ganz einfach. Die anderen zwei.
Gewesen, klar.
Genau, aber Biel hat bis dahin wirklich einen guten Job gemacht. Ja, du hast schon gemerkt, dass du ein paar Spieler drin hast, die eben aus dem ganzen Konglomerat kommen, weißt du, mit, was da haben, mit Lustenau und mit Clermont, dass da noch ein paar Spieler mit Profi-Potenzial, also wirklich Fußball-Profi-Potenzial hast.
Ja, aber, ich musste lachen. Ja, Freddy Weng, weiss ich noch, wo der zu Ibe ist gewechselt. Das ist extrem lang her. Was ich dann geschrieben habe, ein super Talent, der kann durchstarten. Er hat sich nicht ganz so bewahrheitet, seine Karriere, wie es halt so geht. Aber Biel ist echt die Frage, wie es weitergeht. Oder? Sie haben den Aufstieg, ist ein bisschen wie bei Inter. Sie sind jetzt nicht aufgestiegen wegen ihrem Höhenflug im Göpp. Ja, da ist die Energie ein bisschen weg, der Fokus. Sonst wären sie wahrscheinlich auch schon aufgestiegen. Und der Oliver Zesiger, der Sportkoordinator, den ich recht gut und recht lang kenne, geht jetzt zu Lugano als Chefscout. Übrigens, das zeigt die Ambitionen von Lugano. Wenn sie da vollamtlichen Chefscout und so eine Figur wie der Oli Zesiger holen, der wirklich ein Fußball-Nerd par excellence ist, wo vielleicht schnell Klammer auf. Es ist wirklich spannend, ich habe Geschichte über ihn gemacht. Auch wieder, der ist beim Football-Manager-Spiel, wo ich früher auch exzessiv gespielt habe, weil ich keine Kinder hatte. Sensationelles Game. Ist der Chef-Scout verantwortlich für den Markt in der Schweiz. Und den ich habe ihn kürzlich getroffen. Man kennt natürlich bis zu den 13-Jährigen, aber jedes Talent, wo so viele Matches schaut. Das ist eine riesige Verstärkung für Lugano und ich bin ganz sicher, dass der Oli, Oliver Zesiger seinen Weg wird weitergehen. Er ist auch ganz ein guter Typ, er redet wirklich extrem vernetzt und hat auch schwierige Zeiten im Leben. Es ist super, wie er sich da jetzt entwickelt hat und ich meine, es mega gönnen, dass er aus Nörd, ich weiß noch, ich ihn mal getroffen habe, vor x Jahren, ja, der hat einfach im Fußball arbeiten und hat keine Vergangenheit im Fußball und hat da schon im Transfermarkt, ist er mal verantwortlich für die Webseite. Und ist jetzt da auf dem Mal Chefscout bei einem von den vier grössten Clubs der Schweiz. Und ich finde es schön, dass es so Geschichte im Fußball geht. Und ich bin gespannt, wie sein Weg wird weitergehen.
Gut, wir wissen aktuell nicht, wie es weitergeht mit dem Celestini. Um das noch abschliessen, die Gespräche sind ja, glaube ich, heute. Wird das stattfinden? Wahrscheinlich kommt heute noch die Mitteilung, weil wir das schon aufgenommen haben. Was wir auch noch müssen, als zum Gap abschliessen, sagen, Göpp 4 vom FC Basel ist leider getrübt worden von einem Unglück mit einem Fan, involvierten Fan, mit einem Zugunglück, wo man immer noch nicht genau weiss, was passiert ist. Auch dort alles Gute natürlich am betroffenen Fan und der Familie. Wir können nicht weiter darüber reden, weil wir nicht wissen, was passiert ist und vielleicht alles veraltet ist, wenn wir unsere Folge rausbringen. Mhm. Ja.
Vielleicht, und, weißt, vielleicht noch schnell bei diesen Feierlichkeiten. Jetzt Paris hat es ja auch Ausschreitungen gegeben, ist jetzt nicht das gleiche wie leider der Unfall in Wankdorf, also in Bern. Aber grundsätzlich frage ich mich, ich habe manchmal das Gefühl, läuft häufig überraschend glimpflich ab. Oder die Fanbegeisterung, ja, es hat ja zum Glück Anpassungen gegeben an Stadien, du hast dich erinnern, die 80er Jahre. Aber ja, es ist zum Teil, wenn so viele Leute auf engstem Raum sind, schrecklich, was passiert ist. Und gleichzeitig denke ich häufig, erstaunlich wenig passiert eigentlich. Und das hat leider mal passiert. Aber wir wissen nichts, wir wissen beim Celestini nichts, mir würde es aber nicht überraschen. Und damit Klammern zu Inter noch schnell aufzutun. Du hast jetzt auch deine Stirne runzeln, aber wenn jetzt zum Beispiel der Zerbi Nachfolger wird vom Inzaghi bei Inter, der auf Saudi-Arabien geht, könnte ja der Celestini zu Marseille gehen. Keine Ahnung. Ist jetzt vielleicht, wenn es ausgestrahlt wird, hat er schon für 4 Jahre verlängert, Basel. Aber gleich, sag jetzt gleich schnell, manchmal muss man sich positionieren. Was denkst du, was passiert mit dem?
Ich denke, er geht. So, habe mich positioniert. Also, er geht zu GC. Nein. Er will etwas aufbauen. Er will damit aufhören. Ja, nein, wir müssen kurz loswerden, was GC der Klassenhalle geschafft hat am Freitagabend, was mich natürlich gefreut hat. Und ich glaube auch, wenn sich viele Fußballfans so jetzt das nicht zugestehen, GC gehört in die Super League. Ist eher, also natürlich Aarau wäre auch mal wieder cool gewesen, aber GC gehört in die Super League. Der Klassenunterschied war ja dort zu gross gewesen, über zwei Spiele hinweg. Ja, dort wird jetzt sehr viel gehen. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist es einfach nur das Gefühl, ich kann glauben, dass die LA-Investoren jetzt glaub, wirklich wissen, jetzt müssen sie etwas machen, es kann nicht mehr so weitergehen. Ein gewisses Grundgerüst steht ja trotzdem, also das darf man nicht vergessen. Stand jetzt mit den Verträgen und ich glaube, alles unten wird einen einigermaßen guten Job machen, um GC besser zu machen, dass man nächstes Jahr als GC nicht unter Abschied kämpft mal. Aber eben, wie oft sagt man das schon? Die ganze Zeit.
Ich hoffe für Alain Sutter, dass er erstens personelle Unterstützung bekommt, also bezüglich Geschäftsführung, dass da jemand engagiert wird, wo Schweizer ist im Idealfall. Und andererseits, dass sie ein Budget bekommen. Er hat wahnsinnige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Anzahl Verträge auslaufen. Variiert ein bisschen, je nach Quelle, sagen wir mal 16. Also da kannst du einiges machen, wenn du auch ein bisschen Geld kannst in die Finger nehmen. Er hat ein gutes Netzwerk. Trainerwahl wird mega entscheidend sein. Wahrscheinlich warten sie wirklich ab, was zu Basel passiert. GC, Stichwort Zeidler, vielleicht gibt es auch ganz andere Lösungen. Aber ja, wir können über GC sicher reden, wenn man ein bisschen mehr weiss. Jetzt ist wirklich ein bisschen Kaffeesatz lesen. Immerhin hat Zürich hat Fakten geschaffen mit Michel van der Gach, keine Ahnung, kannst du holländisch? Auf jeden Fall ein Name, der zu Wortspielen anregt. Gag zum Beispiel, aber hoffen wir es mal nicht. Was mich wieder ein Gag hat gedacht, ist die Kommunikation vom FCZ, die absolut unterirdisch ist in dieser Saison, passt zur Entwicklung des Clubs bezüglich Entlassung vom, oder Freistellung von Ricardo Moniz. Erzähl doch du, die sind ja da Hauptbeteiligung gewesen, aus 20 Minuten.
Also wir haben nichts mit der Entlassung von Moniz zu tun, was du mal erwähnt hast. Was in der so werden, dass sie da gerichtet oder bereit ist. Nein, der Blick hat ja kommuniziert am Dienstag, ich glaube letzte Woche, dass der Ricardo Moniz entlassen wird. Und dann sind wir das verifizieren mit dem Moniz selber. Und der hat von nichts gewusst. Zu dem Zeitpunkt, wo die Kommunikation rausgegangen ist vom Blick. Dann haben wir das auch kommuniziert, dass der Moniz nichts weiss. Und dann hat der FC ein paar Stunden, Minuten später dann publiziert, dass sie sich entschieden haben zu trennen. Und dann hat es auch der Ricardo Moniz erfahren. Aber eigentlich hat das aus den Medien erfahren, dass er seinen Job los wird.
Jetzt überlegt ihr das mal ein. Also das ist ja. Also, wenn das so ist, es gibt keinen Grund, er lügt euch ja nicht an. Wenn er von einem Journalist, der 20 Minuten fährt, dass er muss gehen, sieht eigentlich alles, FCZ in einer Nutshell, wie das dort weitergeht. Und ich bin auch gespannt, tatsächlich, wie es weitergeht. Es gibt da so viele Gerüchte. Und, ja, mal schauen, was da passiert. Ich kann nicht viel sagen über einen Trainer, ehrlich gesagt. Er hat eine illustre Vergangenheit. Kommt sicher aus der Ajax-Schule, wenn man ihm zugelassen hat. Tönt alles gut. Assistent von Ten Hag bei Manchester United eigentlich auch. Also auf dem Papier ist das eigentlich, wenn alles andere nicht wäre, drumherum, der halt leider da ist für die FCZ. Noch interessante Trainerwahl, können wir so zusammenfassen.
Ich glaube, du hast es wirklich schön gesagt mit interessanter Trainerwahl. Es ist genau wie ein bisschen vermutet, eben so ein Ajax-Philosoph. Also hast du mit Ajax-Philosophie. Das heisst, es wird wahrscheinlich ein offensives FZ geben, wenn die Spieler dazu passen. Aber es ist schon extrem schwierig, dazu jetzt gross sagen, wie es da passiert. Eben, die Spieler muss ich auch noch hart dazu, um nachher die Spiele zu spielen. Es wird FZ wieder in der nächsten Woche auch immer wieder auf Trab halten in der Sommerpause vom Fußball.
Vielleicht noch Super League. Etwas, was ich noch schnell möchte sagen, wo es ja gleich der einzige Spieler ist, der mit ihm, ich glaube, 6-mal ist Meister geworden, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, gerade wieder einen Samen bewertet, aber von Bamos seine Zeit geht zu Ende bei ihm. Ich hat sich entschieden, auf den Keller zu setzen. Eine absolut logische Entscheidung. Nummer 2, Lindner, aus routinierten Goalie. Er hat sicher eine Macht. Er hat, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, Bremen-Wolfsburg, hat ihm eine Freigabe nicht gegeben, hat viel ablösen wollen. Jetzt wird sein Markt nicht im Ganzen so gross sein. Oder, ja, wo siehst du ihn? Ich meine, er kann zu tun, aber es ist irgendwie ein bisschen unter seinem Niveau, denkt es mir. Ist noch schwierig zu sagen.
Ja, also das wird ein Auslandsabenteuer werden. Also ich bin mir jetzt wundern, wenn jetzt David Fangmann muss wählen bei einem Superligist im Goldstadt. Aber halt nicht in einer Top-Liga. Vielleicht auch in einer zweitklassigen Liga. Wir haben eben gesagt, man weiß nie bei Hannover so ein Team oder so, in dieser Klasse vielleicht England. In der zweiten Liga, ich glaube, da gibt es auch genug Teams, die einen Goalie suchen, grundsätzlich eigentlich in diesen Clubs, in der Championship. Es wird so, ich hoffe für ihn, ehrlich gesagt, dass es so etwas in die Richtung wird, dass es ein Abenteuer und nicht, dass er am Schluss einfach in der Super League beim eben wie Thun im Goal steht und dort gegen den Abstieg kämpft. Der ist der einzige Spieler, der 6-mal IB Meister geworden ist. Und er hat ja von diesen 6 Meistern, hat er ja eigentlich bei allen, also bei den meisten, einen wirklich grossen Anteil gehabt und hat immer gespielt, oder? Also, ja. Ich glaube, er wird schon seinen Wert haben, aber halt nicht mehr den Wert, den er hatte vor 2 Jahren vielleicht.
Weißt du, was klasse ist? Eigentlich ist ja die Club-Saison ist vorbei. Der Champions League-Finale sollte ja eigentlich der Abschluss sein vom europäischen Clubfußball in der obersten Liga. Die Schweiz schafft es aber jedes Mal, dass der Cup-Finale am gleichen oder häufig noch später stattfindet, ein paar Stunden. Aber eigentlich ist so ein bisschen die Devise von UEFA, Champions League-Finale ist der krönende Abschluss. Es hat mir jetzt nicht so einen krönenden Abschluss gedacht, aber das ist der Punkt. Aber es geht ja einfach heute steigt die Schweizer Nationalmannschaft in den Flieger. Jetzt kommt die Nationalmannschaft, dann kommt die Club-WM, dann kommt die neue Saison, dann kommt die WM. Also die Top-Spieler, wenn ich mir Barella angeschaut habe, wie der müde ist, und jetzt muss er also darf er mit Italien, dann geht er mit in den Club-WM, dann kommt die Saison, dann kommt die WM. Also es ist schon crazy, der Tatz. Und jetzt das Nationalteam ist für mich extrem weit weg gewesen, bis genau jetzt.
Also mir ist immer noch weit weg.
Ja, immer noch weit weg. Und wir haben ja nächste Woche sicher mehr als genug Zeit, über die Nationalmannschaften zu reden. Vielleicht eine Frage bezüglich USA-Reise vom Nationalteam. Ja, was erwartest du? Wie schaust du? Aber so sagst du, es ist noch weit weg, oder?
Ja, ich habe meine Meinung seit letzter Woche noch nicht geändert. es ist wie, man muss jetzt das Spiel nutzen, um genau zu testen, dass man bereit ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es gut fürs Teamgefüge, die Reise. Weißt du, dass man auch ein bisschen Aktivitäten machen kann? Ja.
Ja, aber Endes Jahr wird sich kein Mensch, außer es passiert etwas, eben die USA-Reise erinnern, es geht um die WM-Quali im Herbst.
Nein.
Aber gleich kannst du ja nicht so, ja, es ist schon wichtig, ich werde jetzt aufhören mit dem Experiment vom Jakin, also der muss jetzt wirklich etwas finden. Ja. Man muss etwas sehen, dass man sich etwas überlegt, dass klar kommt es darauf an, wer fit ist, wer verletzt ist im Herbst, ist mir auch klar, aber gleich, es muss irgendwo ein bisschen etwas Logisches sein und nicht einfach, dass man 26 Spieler jeder ein Match kann spielen. Also, das hast du schon letzte Woche gesagt, dass Jekami das könnte nicht ganz so ernst nehmen.
Nein, ich soll jetzt einfach wirklich seine Startaufstellung proben gegen Mexiko und gegen die USA und seine wirklich einspielen lassen, das Ganze. Er soll die Innenverteidigung jetzt, ja, der kann er vielleicht schon noch testen mit dem Zakaria, wie er gesagt hat. Er soll einfach genau so testen, wie er möchte gerne spielen. In einer Hauptversion. Und dann schauen wir, was passiert. Ich meine, was man schon muss sagen, ich glaube, so viel Außenverteidiger wie das ja in der USA-Reise hat Murat Yakin in seinem Leben noch nie dabei gehabt. Wir haben ein Turnier gehabt, wo er einen Außenverteidiger im Kader gehabt hat. Oh, yeah. Und jetzt sind es Garcia, Muheim, oh. Rodriguez, Schmidt, Blondell, Wittmer, das sind 6 Außenverteidiger.
Ja, immerhin.
Das ist krass, ja. Sind wir bereit, vielleicht will jemand mit Außenverteidiger spielen?
Ja, wir werden es sehen. Vielleicht, ja. In einer Woche ist das Mexiko-Spiel durch. Können wir schon mal ein bisschen schauen. Dann kommt noch das USA-Spiel. Du bist ja erfroren, WM in Australien und Neuseeland. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Die EM, Frauen-EM rückt näher. Ehrlich gesagt wird das, glaube ich, ein riesen Volksfest. Wenn ich so sehe, wir sind da mit unserem Frauensportmagazin Sportlerin. Merci für den Werbespot. Natürlich näher dran, wir sehen, was in den Host-Cities geplant ist. Das wird eine grosse Sache. EM von den Männern ist die Schweiz nach 4 Tagen ausgeschieden. Nach 2 Niederlagen war es gleich ein Fest gewesen. Jetzt das Schweizer Frauenteam, bin ich ehrlich gesagt nicht der Super-Experte, aber die Resultate sind nicht so überzeugend. Verfolgst du das? Was kannst du, was gibt dir Hoffnung, dass das Team dann gleich parat wird in der EM?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aktuell gibt mir leider bei der Frauen-Nazi nicht viel Hoffnung. Man geht 3 unter. Man hat, ich meine, jetzt haben wir 4 Tage gegen Frankreich verloren. Goalie-Fehler auch wieder dabei gewesen. Ja, wir sind ja mit den Männern abgestiegen aus der nächsten Liga. Jetzt werden wir mit den Frauen absteigen.
Vielleicht nicht. Also, morgen am Dienstag ist das könnte jetzt auch der Turnaround sein, oder? Wenn jetzt, ja, rein theoretisch könnte es der Turnaround sein. Und er, aber auch dort, ich meine, das Eröffnungsspiel, ja, das wird ja Ambiance sein.
Ja, also look, die Frage beantwortet, hoffentlich gibt mir, dass in der Nations League Gruppe Norwegen und Island, ja, mit uns sind ja auch unsere Gruppengegner, eigentlich bis auf Frankreich weg ist, jetzt haben wir Finnland noch drin, und dass die nicht weit weg sind. Also weißt du, dass wir jetzt voll Spiel haben und man hat drüber den Unterschied zu Norwegen und kann Island jetzt und kann Island noch abfangen und so. Also die sind nicht viel besser. Ich sage mal so.
Genau.
Und das macht mir Hoffnung, dass sich die Schweiz kann qualifizieren für den Viertelfinal. Es geht direkt in den Viertelfinal der EM. Mhm. Das ist schon wirklich eine Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch durchaus realistisch, auch wenn das Team aktuell, ja, auch wenn es einfach ein bisschen fehlt, vor allem in der Defensive. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist die Offensive mit den jungen Spielerinnen, die man hat, dass dort durchaus Potenzial da ist, um auch dort für Furore zu sorgen. Stichwort Schertenleib, wo wirklich grandios ist. Wir haben wirklich viele junge Spieler, Bönne, Iveli, dann haben wir noch die Gluje, die eBay Youngs drin. Also es ist wirklich, da hast wirklich viel, wo etwas können, wo nach Führer wirklich vor allem auch technische Qualität haben. Und ich glaube, das lange schon wie Gruppenphase. Aber es muss natürlich schon im Optimalfall einen guten Start geben dann im Eröffnungsspiel in Basel vor wir das zu den Zuschauern.
Wir werden auf jeden Fall über das gross berichten. Was ich als Schwierigkeit sehe, ist, eben, vielleicht kommt das Turnier für all die wirklich grossen Talente ein Jahr zu früh, aber es ist wie sie.
Ja, hundertprozentig sogar.
Genau. Aber der andere Punkt, was ich so höre und wie ich es sehe, ist, du hast natürlich eine recht erfolgreiche Generation rund um Ramona Bachmann, Anna-Maria Czernogorcevic, wo das ja wie eine Krönung von Karriere ist, das Turnier, wo zum Teil aber nicht mehr so viel spielen. Und das zusammenzufügen, die alten Verdienste, die jungen Talente, ja, die Schweiz hat mit der Pia Sundhage natürlich sehr erfahrene Trainerin, die hoffentlich genau weiss, wie sie mit dem umgehen muss. Aber vielleicht, lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht könnte es auch noch sein, dass es bei EM-Kader bekannt gab, ja, so Sauter-Knut-mässig, dann zum Ball EM96. Sie muss ja das wie lösen, einfach mitnehmen und dann nicht spielen, die eine oder andere. I don't know. Wie gesagt, ich mache mich überhaupt nicht als Experte aufspielen, das liegt mir fern. Aber ich sehe auch eine Problematik. Wie gehst du mit alten Verdienst um? Und nimmst du da nicht einen jungen Spieler in den Platz weg und so weiter? Ja, wir werden es sehen.
Ist ein guter Punkt. Vor allem der eine Punkt, den wir hatten, war, dass es eine gute Generation war, die sich jetzt für viele Turniere qualifiziert hat, die ein bisschen vielleicht über dem Zenit ist. Und eine junge Generation, die ein bisschen noch nicht auf dem Zenit ist. Also wirklich, das Turnier kommt entweder ein, zwei Jahre zu früh, oder also nein, vielleicht drei Jahre zu spät, glaube ich, kann man auf das gehen, und ein, zwei Jahre zu früh. Ist eigentlich noch bitter, aber das gibt es halt im Fußball in so Nationalmannschaften, dass es immer wieder so Generationen gibt, wo halt dann, ich meine, man kennt es ja selber aus dem Amateurfußball. Es gibt Generationen von einem, wo nie mehr Fußball, wo keiner mehr, also in meinem Verein spielt kein Jahrgang 93 und 94 mehr Fußball. Also, der Jahrgang ist komplett verloren gegangen. Ich meine, das gibt es auch beim Männerfußball, beim Frauenfußball genau gleich. Es gibt einfach Generationen, die nicht so erfolgreich sind. Mir fällt jetzt einfach gerade Deutschland ein, wo die ganzen 95er extrem, extrem viel gewesen sind, aber dafür gibt es wahrscheinlich kaum einen 94er. Oder? Das gibt es halt. Und ja, das ist ein schwieriger Punkt, aber ich glaube, dass die wirklich verdient, die Spielerinnen, wie ein Bachmann, wie ein Czernogorcevic, die sind sicher dabei. Die wird man nicht die Heile haben.
Logisch.
Und die erwählt die auch nicht. Und das sind schon die grossen Namen von dieser Generation. Der Rest ist ja schon abgetreten, eigentlich.
Ja gut, das werden sie in den nächsten Wochen stark beschäftigen, die Frauen-EM in Schweiz. Jetzt geht diese Woche findet wieder bei den Männern die Nations League Halbfinale statt. Der Riesenspiel eigentlich, Deutschland, Portugal, Spanien, Frankreich, glaube ich. Wie nah bist du da? Freust du dich auf das Spiel? Oder ist das jetzt wirklich so ein bisschen der Overkill nach diesen vielen Spielen?
Ja, freuen ist zu viel gesagt. Du hast schon recht, gerade eigentlich das Highlight Champions League Finale gewesen jetzt. Und jetzt ist wie gerade nachher, schon ein bisschen Überdosis. Aber irgendwie freue ich mich trotzdem. Ich habe das Gefühl, ich freue mich mehr auf dieses Spiel als auf das Nazi-Spiel. Es ist irgendwie, aber ich habe mich sogar mal akkreditiert für das Finale. Dann mache ich mal noch, ist halt auch wieder in München. Ich überlege, ob ich mir das nochmal gebe. Kommt doch vor, wer dann im Finale steht. Ja, aber jetzt, also eine riesen Vorfreude habe ich jetzt auch nicht. Obwohl eben, mir hat die letzten Spiele in der letzten Liga gefallen. Die coolen Teams der Gruppe und jetzt sind ja schon Top-Duell. Es kommt eben darauf an, wie sie spielen. Spielen sie mit der Stammmannschaft, eben bei Portugal fehlen wahrscheinlich jetzt zwei, drei Spieler, die vielleicht nicht gerade spielen, wie Dinja, Neves. Schwierig, aber Ronaldo nochmal gesehen, wenn der Portugal im Finale ist, wäre vielleicht schon nochmal etwas. Weißt du nie, wenn man das letzte sieht.
Apropos München, ich bin nach dem Match im Chelsea-Finale recht enttäuscht oder froh vielleicht auch, dass sie das Stadion nicht in den Farben vom Sieger beleuchtet
haben. Was für ein, Chelsea-Finale oder Chelsea-Finale? Weißt du, ich habe gedacht, gibt es eine spitzige Mich oder so, und ich denke nochmal.
Aha, ja, Chelsea-Finale, das war schönere Finale. Also, das ist ein schönere Finale. Ah, das darf ich sagen. Nein, wir haben ja irgendwie in den Farben von was weiß ich was, ja. UEFA-Stadion beleuchtet. Aber ja, komm, Tippspiel. Drei Länderspiele, tatsächlich. Das geht so schnell. Es ist noch nicht ganz in meinem Hirn angekommen. Aber ich fange an. Mexiko-Schweiz, 1-1.
3-0. Für Mexiko.
Für Mexiko. Deutschland-Portugal, 3-2 für Portugal.
4-1 für Deutschland.
Unsere Teams gegeneinander. Spanien-Frankreich. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich sage, Frankreich gewinnt 3-1. Gang auf Spanien, dann kann ich noch aufholen.
Ich kann mir jetzt nicht diesen Tipp, aber es ist ein Halbfinale, das kann ich gar nicht. 3-2 Spanien.
Sehr gut, du hast das Schlusswort. Ich als Verlierer habe nicht der vom Schlusswort.
Nein, du hast sowieso nicht der vom Schlusswort nach dieser Niederlage, nach diesem Debakel. Mein erstes Champions League-Finale, ich glaube, ein historisches, immerhin, der höchste Finalsieg. Aber es war schon sehr bitter gewesen. Wir wünschen allen ganz viel Spass in dieser Woche mit der Nations League. Jetzt, wo ich die Spiele gesehen habe, irgendwie doch noch geil. Vorfreude steigt jetzt doch noch ein bisschen. Und ganz viel Spass mit der Schweizer Nazi. Wir werden das nächste Woche wieder hören, ein bisschen genauer mit der Nazi beschäftigen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.